ARD Sounds.
Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Ihr Lieben, die neueste Ausgabe von The End kommt zu euch. Und wir haben in den letzten Folgen festgestellt, dass es total spannend ist, sich unserer gemeinsamen Thematik, nämlich dem Lebensende, Sterben, Trauer, immer auch nochmal aus einer wissenschaftlichen Ebene und nicht nur aus der Ebene, wie Menschen dort arbeiten, zu nähern. Und deswegen habe ich mir heute jemanden eingeladen, der, ich glaube, so wissenschaftlich draufschaut, wie man wissenschaftlich draufschauen kann. Ich habe Katharina Hinz bei mir, die Direktorin des, und jetzt sag du einmal den vollen Titel des Institutes, damit ich es weiß.
Des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung.
Ihr beschäftigt euch auf vielen Ebenen ja genau mit der Frage, wie verändert sich eine Bevölkerung und wie sieht eigentlich unsere Bevölkerung aus? Ist das so eine der Hauptfragen, mit denen ihr am Institut arbeitet?
Genau, wir beschäftigen uns mit dem demografischen Wandel. Und dazu gehört eben neben der Frage, wie viele Menschen werden geboren, wie viele Menschen kommen zu uns oder gehen weg aus Deutschland oder aus Europa, beschäftigen wir uns eben auch mit dem Thema, wie viele Menschen sterben, also mit der Sterberate und mit den Fragen der Lebenserwartung.
Und wenn ich jetzt junge Menschen habe, die zuschauen und die gerade auf die Welt gucken, die durch KI natürlich total verändert wird, die sich sagen, ey, Direktorin von einem Institut, das würde ich immer gerne mal werden. Wie war Ihr Weg dahin, wo Sie jetzt sind?
Naja, man definiert natürlich immer einen roten Faden. Aber diesen roten Faden, das kann ich auch jungen Menschen sagen, den gibt es nicht unbedingt. Für mich, ich habe Geisteswissenschaften studiert, ich habe mich mit deutscher Literatur und Sprachen beschäftigt, aber auch mit afrikanischer Geschichte. Also ich habe auch Geschichte studiert, aber auch indische Sprachen und habe auch einen Magister in Südasienwissenschaften unter anderem. Und nach meinem Studium habe ich mich natürlich auch gefragt, was jetzt? Also ich gehöre ja auch immer noch so knapp der Generation der Babyboomer an. Und damals wurde uns gesagt, ihr studiert eigentlich in die Arbeitslosigkeit hinein. Also stellte sich für mich eben die Frage, was jetzt? Und Lehrerin wollte ich nicht werden. Und dann habe ich es halt zunächst einmal probiert mit einem Volontariat und habe bei einer Zeitschrift für internationale Zusammenarbeit angefangen und bin dann von dieser Zeitschrift aus zur UN-Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung nach Kairo gesandt worden. Und ab da kam denn der rote Faden in mein Leben, dass ich mich mit dem Thema Weltbevölkerung beschäftigt habe. Also die Entwicklung der Weltbevölkerung, demografische Fragen weltweit, Bevölkerungspolitik und so weiter. Und so nahm dann mein berufliches Leben seinen Lauf. Und ich habe dann, nachdem ich das Volontariat beendet habe und ein bisschen freigearbeitet habe zu dem Thema und nochmal einen Schlenker über eine wissenschaftliche Mitarbeit bei der Humboldt-Universität gemacht habe, dann angefangen bei der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Dann habe ich auch noch ein bisschen bei der GIZ, also zum Thema Entwicklungspolitik rund um das Thema Bevölkerungsentwicklung gearbeitet und bin dann beim Berlin-Institut gelandet. So war der berufliche Weg abgekürzt.
Ich glaube, es gibt ein Zitat, ich weiß nicht, von wem es ist. Ich glaube, das ist Frank-Walter Steinmeier zum Thema roter Faden. Von hinten muss es wie eine Strategie aussehen oder von oben muss es wie eine Strategie aussehen. Wenn ich auf die letzten Jahre des Instituts gucke, sehe ich, dass neben den Fragen der Bevölkerung dieses Thema des Endes des Lebens, des Altwerdens, bei den Studien sehr in den Mittelpunkt gerutscht ist oder in der Arbeit. Ist das was, was bewusst passiert ist, oder ist das nur mein Filter, der vielleicht falsch ist, weil mich nur diese Themen interessieren?
Ja, das ist deshalb unser Thema geworden, weil wir eben in einer alternden Gesellschaft leben, hier in Deutschland, in Europa, und uns gefragt haben, was bedeutet es, wenn die Bevölkerung stark altert, gerade für den ländlichen Raum, für die Menschen, die dort leben, für die Daseinsvorsorge. Das hat uns beschäftigt oder beschäftigt uns nach wie vor. Was bedeutet das für die Sozialsysteme, für die Wirtschaft und Stichwort Fachkräftemangel. Und deswegen ist das ein Thema, Alterung. Und natürlich auch das Lebensende. Ende beschäftigt uns auch, weil die Sterbefälle werden zunehmen in Zukunft. Also es gibt schon seit 1972 mehr Sterbefälle als Geburten. Und das wird noch uns weiter beschäftigen, gerade eben, wenn diese große Generation der Babyboomer in die nächste Phase jetzt tritt. Erstmal natürlich in Rente, dann haben sie noch die dritte Lebensphase vor sich. Sie erleben jetzt aber auch, wie ihre Eltern sterben, die hochaltrig sind. Und nach wandert dieser demografische Bauch der Babyboomer in unserer Alterspyramide dann eben auch in die Hochaltrigkeit und letztlich zum Ende des Lebens hin.
Jetzt muss ich einmal fragen, wir benutzen den Begriff Babyboomer wahrscheinlich häufiger heute. Wissenschaftlich eingegrenzt, von wann bis wann sind die
Babyboomer? Wir sind da immer im Institut etwas großzügiger. Also man kann sagen, so grob von 55 bis 64. Wenn wir jetzt über die Babyboomer sprechen, nehmen wir die Jahrgänge 55 bis kurz vor 1970 mit rein.
Bevor wir einsteigen, was ich mich als Außenstehender immer frage, ne, wir sprechen heute sicherlich viel auch über Schlussfolgerungen und Fragestellungen, die da sind. Das, mit dem das Institut jeden Tag arbeitet, sind ja Daten. Was steht da quasi hinter? Wo kommen die Informationen her, mit denen Sie als Institut arbeiten? Muss ich mir das wie Interviews vorstellen? Sagen Sie, wir sprechen jetzt mit 5000 Leuten? Oder wo kriegen Sie das her, was die Substanz dahinter ist?
Wir arbeiten mit Daten im internationalen Bereich von den Vereinten Nationen, aber eben für Deutschland mit den Daten vom Statistischen Bundesamt oder von den statistischen Landesämtern. Das sind Quellen, aber auch von Erhebungen von anderen Instituten. Also wir führen selbst keine Umfragen durch, sondern arbeiten dann eben mit Umfrageinstituten wie zum Beispiel dem Allensbach-Institut zusammen. Unsere Stärke, würde ich mal sagen, ist neben der Datenanalyse auch die qualitative Arbeit. Das heißt, wir führen eben auch dann Interviews durch mit Menschen, um einfach auch genauer zu erfahren, was bedeuten Prozesse, die mit dem demografischen Wandel zu tun haben für die Menschen. Also zum Beispiel, wenn wir uns die Frage stellen, was das für das Leben auf dem Land bedeutet, suchen uns dann Gemeinden oder Kommunen aus und treffen dort dann eben die Verantwortlichen, die Bürgermeisterin, den Bürgermeister, aber auch Menschen, die sich engagieren rund um die Daseinsvorsorge mit Vereinen und so weiter. Und
trifft man da als Institut auf Offenheit oder gibt es da auch Ablehnungen gegen so eine Frage?
Nee, die meisten sind sehr offen und also wenn es ihnen die Zeit erlaubt, viele gerade Kommunalverantwortliche machen das ja ehrenamtlich, also meine Hochachtung für die das übernehmen und das sind manchmal, ne, es ist schwierig, das zu vereinbaren, aber viele nehmen sich auch die Zeit, weil sie eben auch umgekehrt Interesse haben an unserer Forschung, weil wir oft eben Fragestellungen aufgreifen, die für ihre Arbeit sehr, sehr wichtig sind. Denn viele Kommunalverantwortliche bewegt das natürlich auch. Wie ist das konkret in meiner Gemeinde? Wie viel Menschen leben dort? Also darüber haben sie meistens auch natürlich durch die Statistik einen guten Überblick. Aber was natürlich viele nicht wissen, was auch schwer vorhersehbar ist, wie viele Menschen ziehen zu? Wie kann ich das dafür sorgen, dass mein Ort eben besonders attraktiv ist für Menschen unterschiedlicher Altersgruppe, natürlich im besten Fall für junge Familien? Wie kann ich dafür sorgen, dass junge Menschen bleiben und nicht noch zu einer Vergrößerung oder Verschärfung der Alterung führen, wenn sie dann eben wegziehen fürs Studium oder für die Ausbildung und dann vielleicht nicht zurückkehren und dann sozusagen die Alterung noch steigt und die Gemeinden dann weiter schrumpfen. Das bewegt viele Kommunalverantwortliche sehr und wie sie eben auch ihre Strukturen vor Ort eben darauf ausrichten können, dass sie eben eine schrumpfende Zahl der Menschen auch noch gut versorgen.
Ich weiß, es gibt im Einzugsgebiet von Radio 1 eine Stadt, wo mir das immer auffällt, die heißt Neustrelitz. Ich weiß, kennen Sie Neustrelitz? Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ich habe das Gefühl, diese Stadt hat sich darauf eingestellt, ein Lebensort für alte Menschen zu sein. Ich habe, glaube ich, nie so viele Altenheime und es ist wirklich so aufgebaut, dass man alles fußläufig erreicht. Ich weiß nicht, wie doll das mit Absicht passiert, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich mal eine Untersuchung wert, sich das anzusehen. Da ist irgendein Bürgermeister sehr schlau gewesen, nämlich die Leute ziehen hier weg, dann schaffe ich hier einen idealen Ort, für ältere Leute. Kann man verallgemeinernd beantworten, dass es ein Bild davon gibt, wie wir, ich will es über uns Deutsche in dem Falle, wie wir alt werden wollen? Ist das was, was Sie aus Ihrer Arbeit heraus beantworten können?
Also wir haben uns jetzt in der vergangenen Zeit nicht unbedingt damit beschäftigt, wie Menschen alt werden wollen, sondern wie sie sterben wollen. Wobei natürlich diese Phase zwischen alt werden und dann auch dem Lebensende viel länger ist als für vorhergehende Generationen. Also kann man sich auch etwas intensiver damit beschäftigen und dann eben auch entsprechend Wünsche entwickeln. Und wir haben eben in einer Studie, die wir zusammen eben mit der Körperstiftung, mit der Software AG Stiftung, also vor 6 Jahren rausgegeben haben, haben wir uns genau mit dieser Frage beschäftigt. Was sind die Bedürfnisse oder Wünsche von Menschen in Bezug auf das Lebensende und auch auf den Tod? Und da war es vor allen Dingen also, dass sich viele Menschen einen schmerzfreien Tod wünschen. Sie wollen gut versorgt werden, also medizinisch gut versorgt. Sie wollen möglichst auch in dem Umfeld ihre letzten Tage, also in ihrem gewohnten Umfeld ihre letzten Tage verbringen. Sie wollen eben im Kreis ihrer Familie oder Freunde sterben und sie wollen nicht alleine sein in diesen letzten Stunden. Das kam dabei eben raus.
Und wenn ich jetzt mal meine Arbeitsrealität dazu hole, dann klafft da zwischen dem, was da als Wunsch formuliert wird und dem, was in der Realität passiert, ja, ich sag mal, eine Kluft, die sehr, sehr groß ist. Oder ist das nur meine Wahrnehmung?
Genau, ne, das stimmt. Denn jetzt kommen wir wieder auf die Babyboomer zurück, die ja als Generation, wenn man so will, nicht alle eine Familie gegründet haben. Viele oder relativ viele sind auch kinderlos oder leben allein. Also die Rate der Single-Haushalte ist groß. Oder eben, wenn sie Kinder haben, leben die Kinder nicht unbedingt immer am Ort. Das heißt, für diese Generation gerade wird es noch eine größere Herausforderung sein, diese Wünsche mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen. Und wir müssen uns eben auch als Gesellschaft fragen, wenn das so ist. Die nachwachsenden Generationen sind kleiner als die der Babyboomer. Das ist ja klar, sonst wären es ja keine Babyboomer. Also wer umsorgt dann die Babyboomer am Lebensende? Oder
in also Aufgaben, die ja in einem Heimatfilm den Kindern zukommen würden.
Genau, das ist ja so die traditionelle Vorstellung. Ne? Also
kann immer ich noch eine Frage dazu, ob das trägt, was ich beobachte, dass die persönliche Akzeptanz für so Wahlfamilien, nenne ich das jetzt mal, weiß nicht, glaube ich, auch der Fachbegriff, ne? Also Kosmen, die, mit denen ich nicht verwandt sein muss, zwangsläufig. Ist denn die Beobachtung, dass diese freiwilligen Familienbeziehungen, wenn es dann um so eine Verantwortung geht, die ja hier aufkommt, dass die dann nicht mehr halten? Ist das ein Bedenken, was da ist?
Ja, ist schon die Frage, die sich natürlich auch diejenigen, die so ein Bedürfnis haben oder den Wunsch formulieren, sich selber stellen müssen, inwieweit trägt meine sozialen Kontakte, meine Beziehungen, die ich aufbaue, die ich vielleicht dann hoffentlich während meines Lebens aufgebaut habe, in der Nachbarschaft zum Beispiel, wie weit trägt das auch, wie weit kann ich mich dann darauf verlassen und wie weit kann ich eben auf Nachbarschaften bauen oder auf eine sorgende Gemeinschaft, wie man das jetzt so im Fachjargon heißt, in dem Ort, an dem
sorgende
ich wohne.
Sorgende Gemeinschaft ist dann der Terminus?
Ja, genau. Also das ist etwas, was ich denke, auch auf kommunaler Ebene auch gefördert werden muss. Also sozusagen diese Sorgekultur für ältere Menschen oder Menschen am Lebensende. Irgendwie muss das ja aufgefangen werden, dass sich ältere Menschen eben, die alleine leben, sich statt auf die Kindeskinder, dann sich auch auf die Nachbarschaft dann verlassen können.
Ich finde das total spannend, was Sie gerade erzählen, weil ich gerade so mal praktisch im Hinterkopf durchgehe. Ich erlebe das in der Arbeit, dass selbst banalste Sachen wie wir beide, ne? Also Sie sind Nachbarin von mir, Sie versterben, wir waren freundschaftlich verbunden. Wenn Sie in der Stadt Potsdam leben würden, wäre das Stand jetzt so, dass ich nicht mal also in Berlin würde das hinhauen, da könnte ich mich kümmern, kann ich hingehen, ja, darf ich. Die Potsdamer würden mir nicht mal eine Sterbeurkunde geben. Ja, also weil das quasi das Gesetz nicht vorgibt, dass sich jemand, mit dem ich nicht verbannt bin, eigentlich kümmern soll. Das heißt, dass die Arbeit als Institut dann mit den Fragen auch da ansetzt, politisch Handlungsempfehlungen zu geben, um an die Realitäten ranzukommen? Oder ist das was, was zu weit geht in der Arbeit?
Nö, das, also mit unseren Studien wollen wir ja nicht nur Fragen stellen und die dann und Antworten versuchen, Antworten dafür zu finden, sondern eben auch Handlungsempfehlungen geben auf verschiedenen Ebenen, ne? Sei es auf Ebene der Kommune, für die Zivilgesellschaft oder eben Land oder Bund. Also das ist durchaus das Ziel.
Jetzt kurz eine ketzerische Frage, aber wie belastbar sind denn solche formulierten Wünsche vor dem Hintergrund? Die sprechen ja alle, also gerade in Interviews, über Sachen, die sie vorher nicht erlebt haben. Ja, also so was ich, weil Sie das gerade gesagt haben, dass ein großer Wunsch die Schmerzfreiheit ist. Ne? Wo wenn jetzt hier rechts neben uns ein Palliativmediziner sitzen würde, sagen wir, den Wunsch kann ich dir auch jetzt versprechen, du wirst keine Schmerzen haben. Ist das was, was man in den Gesprächen und auch in den Studien mit einberechnet, nämlich dass die Wünsche ja häufig aus einem Bild von etwas entstehen, von dem man noch gar nicht weiß, was da eigentlich ist? Also es hat ja häufig so ein mediales Bild, ne? Sterben ist was sehr Schmerzvolles etc. Ist das was, was man mitbedenkt, wenn man diese Fragen stellt?
Ja, also wir haben eher umgekehrt gesehen, dass das, was ich zuerst beschrieben habe, also diese Wünsche, die sind eigentlich gleich, jung und alt, Frau, Mann, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, reich, arm. Das ist in der Umfrage, die wir für diese Studie beauftragt haben, rausgekommen. Da haben wir eben diese Fragen nach den Wünschen gestellt und haben aber dann auch festgestellt durch vertiefte Fragen, dass eben Menschen, die schon Erfahrungen haben in der Sterbebegleitung und die ihr Umfeld auch schon abgecheckt haben, wie sieht es mit der Situation an meinem Ort, mit Pflege, Palliativdiensten und so weiter aus, dass die sich noch mehr Sorgen oder sich noch mehr Gedanken machen zu dem Thema, noch mehr mit Ängsten und Sorgen an das Thema herangehen, als die, die sich noch weniger damit beschäftigt haben. Aber es beschäftigen sich schon einige damit, ob das Bild jetzt realistisch ist oder nicht. Aber ich fand eben auch, was Sie auch schon eingangs gesagt haben, dieses Auseinanderklaffen zwischen dem Wunsch und der Wirklichkeit. Denn viele der Menschen heutzutage sterben im Krankenhaus oder im Pflegeheim. Das ist nicht unbedingt garantiert, dass das dann so in diesem klassischen Bild, was wir natürlich auch aus vielen Filmen kennen, dass da ein Sterbender liegt oder eine Sterbende und dann darum herum noch alles abgeklärt wird. So sieht es nicht unbedingt aus. Aber was ich auch interessant fand, auch an unserer Untersuchung, war auch, dass sehr viele Menschen eben auch bereit sind, ihre Angehörigen oder Angehörige, Partner oder Freunde zu begleiten, also Sterbebegleitung zu machen, sowohl das Menschen anzubieten, die sie gut kennen, aber auch eben sich zu engagieren, also im Bereich der Sterbebegleitung. Aber sie haben nicht das Gefühl, dass sie besonders gut unterstützt werden. Also bei vielen fehlt eben noch Informationen, das Wissen, die Unterstützung und oder so. Und
da klafft. Die unterstützen wollen, ja, genau. Haben nicht den Rahmen dafür.
Okay. Genau, nicht unbedingt das werden so gut unterstützt, wie sie sich das wünschen würden. Also ich glaube, da ist noch viel zu holen, um eben diese klaffende Schere zwischen Wunsch und Wirklichkeit dann eben zu schließen. Denn das ist ja eine Frage. Also wie kriegen wir das hin, dass Menschen eben selbstbestimmt und so wie sie sich das wünschen, eben begleitet werden in den Tod hinein. Ist also und ich glaube, diese Diskussion müssen wir nicht nur als Privatpersonen im familiären Umfeld führen, sondern eben auch dafür sorgen als Gesellschaft, dass das eben auch möglich ist.
Jetzt muss ich eine private Frage dazwischen hauen, weil das so, vielleicht ist das aber auch meine verschrobene Idee. Ich hätte das sehr subjektive Gefühl, dass ich meine Mutter, von der ich weiß, dass sie den Podcast nicht immer hört, deswegen kann ich das fragen, die fällt quasi unter Babyboomer aus dem Lehrbuch. Ich hätte das Gefühl, dass auch wenn ich mir deren Freundes- und Bekanntenkreis anschaue, dass die weniger sich mit Sachen zufrieden geben würden, als das die Generation ihrer Eltern, also meiner Oma, noch tun würde. Also die Chance, dass ich meiner Mutter sagen kann, du gehst jetzt in den Seniorenstift, weil das hier nicht mehr trägt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die da nicht größere Kräfte walten lassen würde, um das zu verhindern. Also, weil ich so ein bisschen die Frage, was ändert sich dann eigentlich mit den Babyboomern, die da kommen? Also die haben ja auch nochmal sehr oberflächlich auch ein anderes Bild von Leben mitentwickelt durch ihre Freiheit, die die hatten. Kann man da was beobachten, wo sich Sachen ändern? Also auf was müssen wir uns in den Wünschen einstellen? Also meine Oma, die eine lebt jetzt in einem Seniorenstift. Ob sie da wirklich glücklich ist, das kann man drüber streiten. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass so die Babyboomer, die ich kenne, sich an so einen Ort bringen lassen würden.
Das glaube ich auch. Das glaube ich sofort.
Ja. Aber auf was müssen wir uns da einstellen? Also was müssen wir gesellschaftlich tun, dass die in 20 Jahren, wenn sie da hinkommt, eine Antwort vorfindet, die vielleicht für sie passend ist? Weil eigentlich müssen wir jetzt ja damit anfangen.
Genau, und deswegen fanden wir diese Studie so relevant, weil sie eben diese Fragen stellt. Was sind die Bedürfnisse und wo stehen wir als Gesellschaft? Reden wir da überhaupt schon genug drüber? Und diese Studie war ja auch eingebettet in eine Ausstellung und ich glaube, seither ist auch schon viel passiert. Also es gibt viele Formate, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber ich denke mal, am Anfang steht ja die Frage, also bevor wir als Gesellschaft eine Antwort darauf finden können und damit umgehen, müssen wir ja erstmal wissen, was sich Menschen vorstellen und was für Bedürfnisse sie entwickeln. Und wir haben in dieser Studie vor allen Dingen mit Babyboomern gesprochen. Also die waren so zwischen 50 und 70 Jahre alt.
Wo sind denn die Wünsche, die wir bis jetzt noch nicht erfüllen können? Ist das so was Formelles, wie was ich gerade hatte mit, wir müssen uns damit darauf vorbereiten, dass nicht nur die Familien Bestattungen organisieren. So, das könnte eine Sache sein. Oder was sind da konkrete Sachen? Oder sind wir noch nicht da, dass es konkrete Sachen gibt? Sondern wir müssen die Fragen dafür erstmal stellen.
Naja, die konkreten Sachen, die liegen ja auf der Hand. Wir haben eine alternde Gesellschaft. Die Sterbefälle werden zunehmen. Wir haben parallel dazu Fachkräftemangel. Also es gibt massiven Pflegenotstand. Und dafür müssen wir Antworten finden. Ich habe in Vorbereitung auch nochmal nachgeguckt. Über die Hälfte der pflegebedürftigen Hochaltrigen werden eben zu Hause gepflegt. Was passiert?
Über die Hälfte.
Ja, was passiert, wenn eine Generation in die Hochaltrigkeit kommt, die eben diese familiären Strukturen vielleicht nicht mehr mit sich bringt? Oder, da geht es jetzt in Richtung Tradition, die Töchter und Schwiegertöchter diese Aufgabe nicht mehr übernehmen können, weil sie eben in Beruf eingebunden sind, weil diese Generation einfach dieses familiäre Umfeld auch nicht mehr hat. Ne? Was passiert dann? Das ist ja die Frage. Also wie kriegen wir das gebacken, dass eine große Generation von Menschen so umsorgt wird oder so ein gutes Lebensende hat, wie sie auch ein gutes Leben hatten, die meisten zumindest.
Was ich in Gesprächen mitbekomme, dass sich zum Beispiel auch getraut wird zu sagen, ich möchte das nicht. Ja, also während gerade so Care-Arbeit häufig bei Frauen lag, das normal war, du kümmerst dich, dass die Freiheit zu sagen, ich will das gar nicht, ich möchte mich vielleicht nicht um meine Eltern kümmern, nicht, dass es auf mich zutrifft, mir zumindest häufiger über den Weg als Antwort läuft, das sehe ich nicht als meine Aufgabe oder ich schaffe das nicht. Eine Frage, die ich aber damit ich das besser verstehe, heißt das zum Beispiel, weil das ist was wir jetzt gerade hier so in der Berliner Realität, ich sehe häufiger mittlerweile, ich nenne es mal Alterskommunen, also wo sich 3-4 Freunde zusammengetan haben, und, ey, wir holen uns die große Altbauwohnung, da leben wir, teilen uns die Krankenschwester, die wir aus dem Ausland uns holen, weil es günstiger ist. Wo ich aber das Gefühl habe, eigentlich müsste man für so eine Antwort mehr Strukturen schaffen, dass du sagst, ey, ihr dürft euch das selber organisieren, weil das ist was ich erstmal mit den Babyboomern auch assoziiere, nämlich der Wunsch, Sachen selber in die Hand nehmen zu können. Kann das sein?
Ja, das ist sicher so. Aber ich denke jetzt auch sehr stark auch an das Land. Die Pioniere sozusagen, die Vorreiter der Alterung sind ja entlegene ländliche Gebiete. Also 2035 werden da auf eine Geburt 4 Sterbefälle kommen. Heute ist das Verhältnis 2:1. Das heißt, wenn jetzt in einem Garten die Wäscheleine mit den Stramplern hängt, das ist in einem Garten, wo wir 4 weiteren Häusern hält der Leichenwagen. Das ist die Situation. Und da, weiß ich nicht, helfen nicht unbedingt die Alters-WGs. ich verstehe schon, was Sie meinen. Klar, die Generation der Babyboomer sind eine andere Generation. Man kann sie auch nicht über einen Kamm scheren. Also sie sind sicher selbstbestimmter und werden auch viel selbst organisieren zu ihrem Lebensende. Das glaube ich auch. Aber trotzdem leben sie nicht alle in der Großstadt. Und die Frage ist wirklich, wie wir das organisieren, gerade in ländlichen Kommunen, wo die Bevölkerung schrumpft und wo es weniger junge Menschen gibt, die überhaupt bei Pflegediensten arbeiten könnten, wo es für die Kommunen oder für die Träger schwieriger wird, eben auch die entsprechenden Strukturen vorzuhalten. Und ich spreche jetzt ja nicht unbedingt nur von Pflegeheimen, sondern viele auch in unseren Interviews oder in den Umfragen geantwortet haben, sie möchten gerne auch in ihrem privaten Umfeld, so es geht, leben, auch alt werden. Wir können Kommunen eben altersfreundliches Wohnen ermöglichen, aber eben auch dafür sorgen, dass sie entsprechend Palliativdienste oder Strukturen fördern, auch im zivilgesellschaftlichen Bereich, die versuchen, diese sorgende Gemeinschaft so aufrechtzuerhalten.
Ich mache das bei Lesungen, dass ich die Lesung immer damit beginne, dem Ort einmal zu sagen, im letzten Zeitraum, den ich nachvollziehen kann, wie viele Menschen sind bei euch gestorben und wurden hier geboren. Das ist immer der Einstieg. Und ich schaue immer in Gesichter, die mich verwundert anschauen. Also ich war gerade in der wunderschönen Stadt Mittweida, wo der Faktor, also 4 ist da untertrieben. Ja, das so, ich glaube, die waren bei Faktor 6. Da sterben 6-mal mehr Menschen, als geboren werden. Ist Aufklärung ein Punkt, der hilft? Also ich habe das Gefühl, dass das denen gar nicht bewusst war. Und das war jetzt schon interessiertes Publikum. Aber dass die Härte der Zahlen denen nicht klar ist.
Ja, also ich glaube auch, drüber reden hilft oder eben auch, dass sich die Kommunen auch mit den Zahlen auseinandersetzen, auch sich bewusst werden, wie viele Ältere leben, wie viele Hochaltrige, wie kann ich daran auch die Pflegedienste und andere Strukturen organisieren. Und ich glaube, das sollten wir nicht dem Markt überlassen, sondern da sollten die Kommunen auch mit steuern.
Haben Sie das Gefühl, dass die Politik die Dringlichkeit der Situation verstanden hat?
Ist das eine ernsthafte Frage? nachdem wir seit wie vielen Jahrzehnten darüber reden, dass der demografische Wandel kommt, er ist jetzt wirklich, wirklich da.
Ich frage ja dann eher, wie können wir das schaffen? Also sollen wir die alle mal ein Praktikum machen lassen und sollen mal zugucken lassen, wie viele Leute das wirklich sind?
Also nein, also Scherz beiseite, natürlich ist viel passiert und ja. Sehr viele setzen sich eben auch mit diesen Themen auch schon auseinander. Aber ich glaube, die Auseinandersetzung muss jetzt erst noch in dieser Dringlichkeit auch noch erfolgen. Gerade zu dem Zeitpunkt, sagen wir Mitte der 2030er Jahre eben, die Babyboomer in die dritte Lebensphase eintreten und dann eben später eben auch in die Hochaltrigkeit. Also sie treten jetzt in eine Phase ein, ja, wo das Sterberisiko höher ist und eben auch irgendwann das Ende naht.
Sie drücken das sehr gewählt aus. Wenn ich das mal hart formuliere, wir diskutieren eigentlich immer noch über Qualität und wissen überhaupt nicht, wie wir die Quantität hinbekommen sollen. Wir hatten in Berlin einen Januar, der mehr Sterbefälle hätte als Jahre zuvor. Und es gibt jetzt Friedhöfe, wenn ich da jetzt hingehe, sagen die mir, ja, in 10 Wochen können sie einen Termin haben, wir sind voll. Also die sind strukturell da überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass das eigentlich noch mehr wird. Wir haben jetzt, glaube ich, ungefähr 1 Million Sterbefälle im Jahr. Ich habe jetzt keine gute Zahl, vielleicht wissen Sie das, wo das tendenziell hingehen wird, wenn die Babyboomer kommen, wenn wir da plötzlich 1,2 Millionen Menschen haben, die im Jahr in Deutschland sterben, kommen wir, glaube ich, auch strukturell echt an Grenzen. Also die Friedhöfe kriegen das gar nicht abgewickelt. Deswegen meine ich, also Qualität ist dann gar nicht mehr die Frage. Dann ist eigentlich nur noch die Frage, wie können wir das quantitativ irgendwie durchprügeln? Und das macht mir Angst.
Ja, und eine andere Frage, die uns eben auch beschäftigt und das ist eben eine Frage, die sich auch aus dieser Studie heraus entwickelt hat, ist, wie Menschen, Angehörige, die ihre Mütter, Väter, Tanten, Onkel auch pflegen wollen, also diese Bereitschaft mitbringen, wie die noch besser unterstützt werden können, weil sie ja oft im Berufsleben stehen und wie können eben Unternehmen dafür sorgen, die das vielleicht noch nicht so konzeptionell auch auf der Platte haben, ihre Angestellten eben dabei unterstützen, wie auch immer. Also das ist eben auch ein wichtiges Thema, auch für die Angehörigen, pflegende Angehörigen selber, dass sie sich oft einfach nicht genug unterstützt fühlen, dass sie ja Spagat stehen, gleichzeitig eben die Anforderungen im Beruf, aber auch eben zu Hause in der Pflege dann miteinander zu vereinbaren. Und das ist etwas, was uns eben auch sehr interessiert. Und das ist, denke ich, auch etwas, was immer bedeutsamer wird, auch für Unternehmen, sich darum zu kümmern, weil das immer mehr jetzt auch die Belegschaften oder die Beschäftigten dann betreffen wird.
Was ich mich frage bei dem Gespräch, das wir beide gerade haben, warum unterschätzen wir das so? Ich hatte gerade das Gespräch mit einer Krankenkasse, die jetzt sehen, dass eine der häufigsten langfristigen Erkrankungen die Anpassungsstörung, also die Trauersituation ist. Und ich höre da immer so ein Überraschtsein raus. Und ich denke so, was überrascht euch denn an dem Fakt, dass jemand, der seit 10 Jahren seine Mutter mitgepflegt hat, plötzlich sagt, ich kann nicht mehr arbeiten, ich werde krank? Ja, oder warum überrascht euch, dass ein emotionaler Verlust dazu führt, dass Menschen vielleicht auch mal mittelfristig nicht wirtschaftlich produktive Mitglieder dieser Gesellschaft sind? Ja, also ich finde diesen Überraschungsmoment so absurd. Wo kommt denn das her?
Vielleicht fehlt uns einfach immer noch die Dringlichkeit, um dann wirklich auch ins Handeln zu kommen.
Gibst du die Fehlannahme, so ein deutsches Moment, der Staat wird es schon richten am Ende des Tages? Ist das so eine Fehlannahme, auf die man trifft? Die werden schon irgendeine Antwort finden, dann müssen die halt mehr Heime bauen, dann gibt es plötzlich staatlich getragene.
Aber wir haben ja gerade festgestellt, das halte ich für nicht abwegig, dass die Babyboomer nicht unbedingt ins Heim gehen wollen, sondern dass es eher darum geht, solche Strukturen zu schaffen, dass es eben Menschen ermöglicht wird, eben in ihrem Umfeld nicht nur zu altern, sondern eben auch dann zu sterben, wenn möglich. Ne? Also es ist natürlich auch mal die Frage, wie lässt sich dann der andere Wunsch schmerzfrei und gut versorgt. Ne? Also das ist klar, das muss man dann so ein bisschen übereinander legen. Und wir haben auch interessanterweise bei den qualitativen Interviews dann auch gelernt, dass es so unterschiedliche Stimmen gab. Also in der Umfrage haben wir ja gehört, dass viele gerne im Kreise der Familie oder Freunde sterben wollen, aber dann bei den qualitativen, also bei diesen tiefen Interviews, dann auch die Interviewpartnerinnen und Partner so nicht sicher waren, ob das nicht dann so in der Sterbestunde doch etwas sehr Privates ist, wo man vielleicht auch in Ruhe gelassen werden möchte und gar nicht so viele Leute um sich haben möchte oder ob man sich dann auch in so einer Situation den anderen überhaupt zumuten möchte. Ich wollte nur fragen, es ist hochkomplex und ich glaube, je näher es rückt oder je mehr man sich damit beschäftigt und darum geht es ja. Ne? Also es geht darum, Formate zu finden oder Angebote zu machen, wo Menschen sich mit diesen Fragen, mit diesen wichtigen Fragen des Lebens, eben auch des Sterbens und des Todes eben auseinandersetzen können.
Das heißt aber, wenn ich das jetzt auch nochmal so versuche für mich zu übersetzen, eine Aussage, die ich raushöre, ist, wir müssen das weiter hinbekommen, dass ja für die große gesellschaftliche Frage, aber erstmal die Individuen anfangen, sich diesen Fragen zu stellen. Und wir müssen es hinbekommen, habe ich Sie richtig verstanden, am Anfang hatten Sie gesagt, dass sich häufig mit dem Beginn des genauen Hinschauens die Ängste häufig nochmal mehren. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, oder dass die Menschen, die schon erste Erfahrungen in der Sterbebegleitung gemacht haben, positive oder negative, nochmal anders, einen anderen Blick drauf werfen, ja. Oder eben auch die in Gegenden wohnen, wo sie das Gefühl haben, sie sind nicht so gut versorgt unter Umständen, dass sie andere Ängste und Sorgen entwickeln.
Okay, also die Aufgabe ist es, oder eine der Aufgaben ist es, für den gesellschaftlichen Prozess, die Individuen müssen für sich erstmal gute Antworten finden und wir müssen das hinbekommen, dass sie Antworten finden, die frei sind von tradierten Antworten, die einem vielleicht auch in die falsche Richtung lenken, sondern wo einfach auch klar und wissenschaftlich erklärt werden kann, das sind Sachen, die werden zu einem Problem, das sind Sachen, die werden nicht zu einem Problem.
Ja, oder einfach auch das Informationen und Wissen über Sterben und Tod, das ist, glaube ich, auch, also das kam auch sehr deutlich heraus, dass das nicht allen so klar ist. Und Sie haben das ja öfter jetzt gesagt, also auch vielleicht Aufklärung ist da auch sehr wichtig.
Wir haben beide im Vorfeld darüber gesprochen, dass uns ein Buch, ich glaube, darüber habe ich auch schon mal gesprochen, von Roland Schulz, So sterben wir, sehr ans Herz. Also können wir jedem, der zuhört, auch nochmal ans Herz legen. Es gibt kaum jemanden, der das so gut erklärt, was da in dem Prozess ist. Das heißt, wenn Sie als Direktorin des Institutes eigentlich sagen könnten, wo muss ich mich mal hinsetzen, damit sich was verändert, dann bin ich jetzt gar nicht mehr beim Bundeskanzler, sondern vielleicht eher bei den Bildungseinrichtungen, nämlich auf Länderebene hinzugehen. Liebe Leute, über das, was wir hier sprechen, das muss eigentlich Schulthema werden, relativ früh. Also das ist ja, kommt immer wieder auf eine Bildungsfrage hinaus, wenn ich das gerade aus allen Richtungen drehe, oder?
Ja, also das sicher auch, aber eben auch zivilgesellschaftliches Engagement. Ich glaube, das braucht es, aber auch eben auf kommunaler Ebene. Wie gesagt, die Strukturen für eine Sorgekultur dann eben auch in den Nachbarschaften zu schaffen. Aber eben auch die Medien, dass darüber mehr debattiert wird oder diskutiert wird. Aber eben auch die Unternehmen, die Arbeitgebenden, also dass sie einfach das auch noch stärker thematisieren mit ihren Beschäftigten.
Und darf ich Sie fragen, sich da jetzt über mehrere Jahre mit dieser Thematik so zu beschäftigen, was hat das mit Ihnen gemacht? Ist das was, wo man auch eher Angst entwickelt, wenn man hinschaut? Oder ist das was, wo man sagt, ich mache da beruflich so viel, ich packe das privat total weg?
Also mir hat das auch ihr geholfen, weil meine Schwiegereltern und mein Vater eben auch gestorben sind vor nicht allzu langer Zeit. Und mir hat das eher geholfen, diese Auseinandersetzung mit dem Thema, das zu verstehen und auch eben zu verstehen, was eben das Umfeld oder eben die Sterbenden auch brauchen. Ob ich das immer dann gut gemacht habe oder umsetzen konnte im Einzelnen, das ist auch viel, also in der Corona-Zeit, wo wir auch die Studie rausgebracht haben, sah das ja überhaupt nicht gut aus, dass Menschen eben oft in Einsamkeit gestorben sind und nicht von den Angehörigen nochmal besucht werden konnten oder so. Aber für mich persönlich hat diese Beschäftigung eher die Angst und die Sorge genommen und mehr auch also Verständnis für das ganze Thema geschaffen.
Und wenn Leute, die den Podcast jetzt sehr aufmerksam mit zu Ende gehört haben, sagen, sie würden gerne nochmal in die Studie reinlesen. Es gibt sie als Download auf der Seite Ihres Institutes. Wir verlinken das in den Shownotes. Ich muss einmal groß Danke sagen, weil was ich glaube, dass genau die wissenschaftliche Begleitung muss eigentlich noch weiter ausgebaut werden. Und vielleicht das als letzte Frage an Sie, wenn Sie sich wünschen könnten, eine nächste Studie, die Sie machen dürften, und Sie dürfen unabhängig von wer interessiert sich dafür? Wer finanziert das? Was wäre so Ihre große Überschrift, wenn Sie morgens beim Frühstück träumen dürfen?
Das wäre tatsächlich diese Frage, wie können wir das Thema Pflege und Beruf am besten vereinbaren? Also ich glaube, das ist ein Thema, wozu ich wahnsinnig gerne mit meinem Team arbeiten würde.
Dann sage ich vielen Dank für das tolle Gespräch und wir sehen uns ganz bald.
Dankeschön.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.